Deutschlandfunk, Andruck.
Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke liegt. Die Solidarität. Das Lied von Brecht, Busch und Eisler kommt einem gleich in den Sinn, wenn man über die Geschichte des Begriffs Solidarität nachdenkt, über seine Bedeutung und deren Wandlung. Es gibt eben nicht nur eine Geschichte der Solidarität. Das schreiben die Historiker Dietmar Süß und Cornelius Torp in ihrem Buch zum Thema. Sie schauen natürlich auf die Arbeiterbewegung, aber auch auf die Frauenbewegung und aktuelle Debatten über Solidarität, etwa in der Corona-Krise. Gerade hier scheint der Begriff sehr dehnbar. Mit Dietmar Süß habe ich vor der Sendung über seine Thesen gesprochen und ihn zunächst gefragt, wenn es verschiedene Geschichten der Solidarität gibt, welche waren denn die prägendsten, die uns der Bedeutung des Begriffs möglichst nahe kommen lassen?
Also von den ganz unterschiedlichen Geschichten der Solidarität würde ich sagen, ist die Geschichte der politischen Solidarität, also der Geschichte der Solidarität als eine Form von Kampfbegriff, glaube ich, bis in die Gegenwart einer derjenigen Geschichten, die uns mit am meisten prägen, also die Idee der Solidarität als Teil auch gesellschaftlicher Auseinandersetzungen, als Teil gesellschaftlicher Konflikte, also die Tradition letztlich, die mit der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung auch verbunden ist. Auch wenn das vielleicht im Augenblick in einer Zeit, in der der Solidaritätsbegriff viel stärker abzielt auf so etwas wie den Wunsch nach gesellschaftlichem Zusammenhalt inzwischen vielleicht dominiert. Aber mein Gefühl ist, dass diese, wie soll man sagen, die Sprengkraft dieser Geschichte der Solidarität immer noch mit dieser politischen Forderung, die in dieser Tradition jedenfalls liegt, am stärksten uns auch prägt.
Ja, Sie nannten das jetzt gerade schon Arbeiterinnenbewegung. Letztlich war das aber ja gar keine wirklich inklusive Bewegung. Also auf jeden Fall war es eine rein männliche Bewegung. Nichtsdestotrotz verbinden ganz viele damit Identitätsstiftung, Gemeinschaft, die man erlebt hat im Vereins- und im Parteileben. Und auch die Arbeiterlieder dieser Zeit machen ja heute noch manchem eine Gänsehaut und zumindest ein Gefühl von Solidarität. Warum ist das heute noch so ein überzeugendes Narrativ?
Also, ob das heute noch so ein überzeugendes Narrativ für viele ist, da bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Jedenfalls nicht dieser alte romantische Klang der Arbeiterbewegung. Und trotzdem, gerade weil wir eben vor allen Dingen seit den 1960er und 70er Jahren beobachten konnten, dass sich dieser Solidaritätsbegriff ja in gewisser Weise auch aus diesen alten Milieus herausbewegt, eine Form der Pluralisierung erfährt und nicht zuletzt eben auch durch die neuen sozialen Bewegungen aufgesetzt wird, hat dieser Begriff eine solche Breitenwirkung erfahren. Nicht zuletzt in der Frauenbewegung, auch in dem, was einmal Dritte Weltbewegung hieß und heute viel stärker eben mit der globalisierungskritischen Bewegung zu tun hat. Also diese Diffundierung dieses Begriffs, diese Ausweitung, diese Übernahme, das glaube ich, ist ein Ergebnis in dieser Zeit. Und das macht ihn in gewisser Weise eben dann doch wieder aktuell und bringt auch alle Widersprüche mit hinein, die diesen Begriff innewohnen.
Ja, zu den Widersprüchen oder Ambivalenzen würde ich gerne mal kommen. Sie schreiben ja auch über die Dritte Weltläden, die in den 80er Jahren ja sehr im Kommen waren, auch nicht unumstritten, weil sie ja ebenfalls eingebunden waren in die kapitalistischen Warenströme, die gleichzeitig diese Bewegung kritisieren wollte. Ich will mal ein Zitat dazu bringen. Sich solidarisch zu zeigen war niedrigschwellig. Es hieß zunächst, sich in eine Unterschriftenliste einzutragen, einen Button an der Jacke zu tragen, sich vielleicht später dann auch an einer der Boykottwochen und Mahnwachen zu beteiligen und Flyer vor Supermärkten zu verteilen. Das klingt ein wenig nach Augenzwinkern bzw. nach scheinheiliger Solidarität. Sollen wir das so lesen?
Nein, also so würden wir es, glaube ich, nicht meinen. Also ein bisschen Augenzwinkern ist vielleicht dabei, aber scheinheilig würde ich diese Aktion auf gar keinen Fall benennen. Ich glaube, es geht eher darum, dass hier, wie soll man sagen, auch eine Form von verändertem politischen Bewusstsein, eine neue Vorstellung auch davon entsteht, mit wem man sich denn eigentlich in einer Welt, die über veränderte Warenketten miteinander verbunden ist, verbunden und sozusagen auch solidarisch fühlen kann. Jetzt kann man vielleicht sagen, okay, Flyer verteilen und Buttons an die Jeansjacke zu machen, ist noch kein revolutionärer Akt, aber ich glaube, das würde diesen Begriff, aber eben auch dieser sozialen Praxis von Solidarität, die hier entsteht, nicht gerecht werden.
Sie schreiben von einem Strukturwandel in der Solidarität, er sei individueller, weniger institutionell. Was bringt das mit sich?
Also was wir mit diesem Begriff des Strukturwandels oder dieser sozusagen Pluralisierung von Solidarität meinen, ist, das ist eine Ausdehnung dieser Vorstellung von Solidarität auf doch ganz unterschiedliche Gruppen, die sich mit diesem Begriff lange Zeit gar nicht eigentlich identifizieren konnten. Was wir damit meinen, ist ja vor allen Dingen, dass Solidarität ein Begriff wird, jenseits des klassischen Arbeitermilieus, den beispielsweise auch gerade diese engagierten Gruppen innerhalb der Kirchen für sich entdecken. Also von Solidarität war im Katholizismus oder im Protestantismus eigentlich kaum die Rede. Das sind andere Begriffe, also die Idee von Barmherzigkeit, von Güte, die klassische Idee von Caritas. Das aber also auch gerade innerhalb der Kirchen, dieser Begriff der Solidarität, der ja auch eine immense politische Bedeutung hat, eine solche Breitenwirkung entfacht. Also das bis hin zu der Übernahme innerhalb päpstlicher Enzykliken, die geradezu revolutionär von Solidarität inzwischen bei Papst Franziskus klingen. Das scheint mir doch eine Veränderung dieses Begriffs und auch eine, wie soll man sagen, Breitenwirkung zu sein, die doch von ziemlich großer Bedeutung ist. Jedenfalls wäre das unsere Einschätzung.
Jeder Mensch habe verschiedene solidarische Verbindungen, schreiben Sie. Und die können auch konkurrieren, richtig?
Unbedingt. Also das ist etwas, was wir in dieser Geschichte der Solidarität, glaube ich, an ganz vielen Stellen beobachten können, dass es einen Grundkonflikt gibt zwischen einer, naja, partikularen und universellen Solidarität. Das heißt also, diesen Begriff und auch innerhalb der Arbeiterbewegung steckt das ja drin, geht es hier zunächst einmal um eine Solidarität auch im sozialen Nahbereich, also eine klassenspezifische Bindung, die nicht nur eine Form von Vergemeinschaftung hat, also ein identitätsstiftendes Moment, das aber eben auch gegen jemand gerichtet ist. Also innerhalb der Geschichte der Arbeiterbewegung gibt es natürlich auch einen politischen Gegner. Das sind also hier Klassenkonflikte, die hier miteinander ausgefochten werden und die Solidaritätsbündnisse stiften. Das ist in gewisser Weise die eine Seite. Gleichzeitig, und das kann man in der Geschichte der Arbeiterbewegung, auch innerhalb der Frauenbewegung sehen, gibt es natürlich auch neben einer solchen klassenspezifischen Bindung Konflikte beispielsweise zwischen Männern und Frauen und dass es sich natürlich auch um nationale Konflikte geht. Also die Frage um Standortkonkurrenzen. Und das ist dann nicht nur eine Frage der Geschichte des 19. Jahrhunderts, sondern die führt natürlich mitten hinein in die Geschichte der Globalisierung, in die Auseinandersetzung um Standortkonkurrenzen. Wie gehen also Gewerkschafter und Gewerkschaften miteinander um, die beispielsweise um Standorte ringen?
In der EU, Arbeitnehmerfreizügigkeit, da hört dann manchmal die Solidarität mit dem Kollegen auch auf.
Genauso würde ich das jedenfalls sehen. Und da sieht man, dass es sozusagen mehrere Solidaritätsidentitäten gibt. Eine, die sich an die soziale Gruppe, vielleicht auch an die Klasse bindet, aber es eben auch Formen von nationaler oder eben auch geschlechtsspezifischen Formen von Solidaritäten gibt. Und das, würde ich sagen, zieht sich durch das 19. Jahrhundert bis in unsere unmittelbare Gegenwart und prägt diesen Begriff bis heute.
Sie schreiben ja im Untertitel vom 19. Jahrhundert bis zur Corona-Krise. Das bringt mich zur Frage, wenn wir auf die ganz aktuellen Debatten schauen, ist es solidarisch, sich impfen zu lassen oder ist es andersrum unsolidarisch, das nicht zu tun?
Also ich bin ganz skeptisch, ob wir diesen Begriff der Solidarität mit der Debatte um die Impfpflicht verbinden sollten. Denn die Frage, wie man sich zum Impfen verhält, glaube ich, ist mit diesem Begriff eines solidarischen Verhaltens nur ganz begrenzt zu beschreiben. Es ist eine vernünftige Entscheidung, sich fürs Impfen zu entscheiden. Aber wir haben ja schon in den Debatten über die Verteilung des Impfstoffs beispielsweise gesehen, welche, wie soll man sagen, nationalen Aufladungen und auch sozusagen Zumutungen damit verbunden sind. Also ich würde jedenfalls sagen, dass die Frage nach einer Impfpflicht, ja oder nein, nur begrenzt durch diesen Begriff der Solidarität beantwortet werden kann. Wir können ihn, glaube ich, aus anderen Gründen guten Gewissens beantworten, aber nicht jedenfalls mit einem so stark moralisch aufgeladenen Begriff wie der Solidarität.
Dietmar Süß war das. Zusammen mit Cornelius Torp hat er das Buch Solidarität vom 19. Jahrhundert bis zur Corona-Krise geschrieben. Es ist im Dietz Verlag erschienen, füllt 216 Seiten und kostet 20 Euro.